Ja, vielen herzlichen Dank, Frank Blasberg. Das ist in der Tat so. Flüchtlinge und vor allem auch, was die Kanzlerin dazu heute auf ihrer Jahrespressekonferenz an deutlichen Worten gefunden hat, das ist bei uns Tagesthema. Aber auch die Verwirrung, die sowohl unter den Flüchtlingen, aber auch unter den Regierungen der Staaten entlang der sogenannten Balkanroute zu herrschen scheint. Eigentlich sind die Gesetze ganz klar. Die Asylbewerber müssten in dem Land bleiben, in dem sie die EU zuerst betreten haben. Im EU-Land Ungarn drängten sich auch heute viele am Bahnhof der Hauptstadt Budapest. Die Polizei hielt sie zunächst auch auf, doch dann verschwand sie plötzlich und mehrere mit Flüchtlingen übervoll besetzte Züge konnten Richtung Österreich fahren. Viele wollten weiter nach Deutschland, denn es gab das Gerücht, dass Deutschland alle weiterfahrenden Flüchtlinge am Ende aufnehmen würde. Till Rüger.
Der Budapester Ostbahnhof am Morgen. Die Polizei gab die Gleise einfach frei. Ohne Vorankündigung dürften die Flüchtlinge die Züge Richtung Österreich und Deutschland besteigen. Seit Tagen waren sie daran gehindert worden. Hunderte hatten daraufhin den Bahnhof in Budapest blockiert. Die ungarischen Behörden waren mit der Registrierung anscheinend überfordert. Viele Flüchtlinge wollten sich zudem nicht registrieren lassen, aus Angst, wieder nach Ungarn zurückgeschickt zu werden. Wir wollen nicht zurück nach Budapest. Wir wollen nach München, nach Deutschland. Wegen Überfüllung stoppten die Züge dann im ungarischen Grenzbahnhof Hegyesalom. Die Aussagen österreichischer Behörden sorgten für weitere Verwirrung. Ein Polizeisprecher erklärte zunächst, nur jene, die in Ungarn keinen Asylantrag gestellt hätten, dürften weiterreisen.
Weil jene, die illegal praktisch hier eingereist sind, hier müsste man eine Rückreise veranlassen.
Das österreichische Innenministerium sprach daraufhin von einem Missverständnis und betonte, dass nicht die österreichische, sondern die ungarische Polizei für die Entscheidung über die Weiterreise zuständig sei. Heikel dürfte dabei der laxe Umgang der ungarischen Behörden mit den Schengen-Regeln sein, denn diese verbieten eigentlich Nicht-EU-Bürger, ohne ein gültiges Visum nach Österreich reisen zu lassen. Bundeskanzlerin Merkel betonte am Mittag, es gelte nach wie vor die Dublin-Verordnung. Diese sieht vor, dass derjenige EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylbewerber erstmals europäischen Boden betritt.
Ich sag nur, weil der eine einen Zaun bauen muss, der andere die Leute durchlässt, der dritte andere Schwierigkeiten hat, nicht mehr voll registriert, muss ich doch sagen, wenn ein solcher Zustand Realität ist, dann muss ich auch versuchen, einen zu finden, bei dem wieder Recht und praktisches Handeln übereinstimmen.
Deutschland hatte vor einigen Tagen angekündigt, bei syrischen Flüchtlingen aus humanitären Gründen auf die Dublin-Prüfung zu verzichten und sie nicht mehr in andere EU-Staaten zurückzuschicken. Dies verstand Ungarn anscheinend als Hinweis, die Flüchtlinge ziehen zu lassen. Bei der Ankunft in Wien gab es dann erneut chaotische Szenen. Auch die österreichischen Behörden winkten die Menschen einfach durch, meist ohne Registrierung. Die Züge nach Deutschland füllten sich innerhalb weniger Minuten. Manche haben Tickets, manche haben keine Tickets. Ich habe keine Fahrkarte und kein Geld. Am Abend erreichten die ersten Flüchtlinge dann Rosenheim und den Hauptbahnhof in München. Die Bundespolizei sammelte die Flüchtlinge, darunter viele Frauen und Kinder, am Bahnsteig ein und brachte sie zur Registrierung. Passanten verteilten spontan Wasserflaschen und Luftballons.
Tja, und am Budapester Ostbahnhof, da steht jetzt Christian Limpert. Herr Limpert, hat sich die Lage inzwischen denn in Budapest beruhigt oder gibt es da noch Flüchtlinge?
Es gibt noch viele Flüchtlinge, auch wenn sich die Lage ein bisschen entspannt hat, gerade hier außenrum um den Ostbahnhof. Hier waren ja bis gestern oder bis heute früh tausende Flüchtlinge wirklich festgesessen. Es wurden immer mehr in den letzten Tagen unter dramatischen Bedingungen. Eine Stelle mit fließendem Wasser für alle. Gestern Abend gab es hier auch richtig laute Demonstrationen, kleine Rangeleien mit der Polizei. Das ist heute ein anderes Bild. Innen im Ostbahnhof, da gibt es ein bisschen chaotische Zustände. Die Ticketschalter haben noch geöffnet. Das heißt, jeder versucht gerade noch ein Ticket zu bekommen. Lange Schlangen sind da drin. Jeder versucht einfach gerade von diesem Budapester Ostbahnhof wegzukommen.
Also immer noch einige Verwirrung. Aber eine andere Frage, wie muss man sich denn das Verhalten der ungarischen Behörden erklären? Wollten die, dass die Polizei da plötzlich weg war, wollten die Flüchtlinge schlicht und einfach auf dem schnellsten Weg loswerden und sich mit niemandem dafür koordinieren? War das der Punkt?
Genau, das ist wahrscheinlich die Absicht, gerade nach den Szenen und Bildern, die es hier in den letzten Tagen gab. Es gibt bis jetzt keine offizielle Stellungnahme der Polizeibehörden oder des Innenministeriums. Klar ist aber, dass hier irgendjemand den Befehl gegeben haben muss, dass sich die Polizei heute früh zurückzieht und die Flüchtlinge einfach ausreisen lässt. Der ungarische Außenminister hat sich am Nachmittag vor die Presse gestellt und hat jetzt gesagt, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen. Man habe die deutsche Bundeskanzlerin missverstanden und sei davon ausgegangen, dass Deutschland alle syrischen Flüchtlinge aus Ungarn aufnehmen will. Also es gibt viel Verwirrung um diese Entscheidung heute. Und gerade wenn man sich diese Aussage nochmal vor Augen hält, kann man davon ausgehen, dass diese Reisefreiheit für Flüchtlinge in den nächsten Tagen wahrscheinlich wieder eingeschränkt wird.
Vielen Dank, Christian Lippert, für diese Information aus Budapest. Noch vor kurzem haben nicht wenige gesagt, das entscheidende Thema, nach der die jetzige Kanzlerschaft von Angela Merkel einmal beurteilt werden wird, das ist ihr Umgang mit der Griechenland-Krise. Doch das könnte sich geändert haben. Brennende Flüchtlingsheime, rechte Hetzer, Rassisten und Neonazis, die sich erstaunlich unbehelligt im öffentlichen Raum breitmachen konnten, Wutbürger und Naivlinge, die sie unterstützen. Wo bleibt da die klare und vernehmliche Stimme der Kanzlerin, die den Menschen dann Orientierung gibt? Dass sie angesichts dieser bedenklichen Entwicklung zu zurückhaltend gewesen sei, das war die Kritik an ihr. Spätestens heute, während ihrer großen Sommerpressekonferenz, wurde von Angela Merkel eine Antwort auf diese Kritik erwartet. Oliver Kör.
Letzte Instruktionen, wie Angela Merkel sich diesen Auftritt vorstellt. Hier soll nichts dem Zufall überlassen bleiben. Tagelang hatte sie geschwiegen zu den rechtsextremen Vorfällen. Jetzt macht sie Tempo und will ausführlich darüber reden. Also Lächeln anknipsen, geduldig den Fotografen links und rechts in die Linse blicken. Und dann gibt's deutliche Worte.
Wir wenden uns gegen die, die zu Demonstrationen mit ihren Hassgesängen aufrufen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
Das hatte sie so schon vorige Woche beim Besuch in Heidenau gesagt. Und auch das, was danach kommt, stammt gewissermaßen aus dem Merkel-Archiv. Aus der Neujahrsansprache, genauer gesagt. Damals ging es um Pegida-Mitläufer, jetzt um Hassdemos gegen Flüchtlinge. Im Ton allerdings wird sie schärfer.
Folgen Sie denen nicht, die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Zu oft sind Vorurteile, zu oft ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen. Halten Sie Abstand.
Vielleicht denkt sich die Kanzlerin, das kann man gar nicht oft genug sagen, aber die ziemlich vollständig erschienene Hauptstadtpresse möchte was Neues hören und auch da liefert Merkel.
Deutsche Gründlichkeit ist super, aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht.
Und damit meint sie, flexibel mehr Erstaufnahmeplätze schaffen, flexibel mehr Erzieher und Lehrer für Deutschkurse einstellen, flexibel sein, wenn Asylverfahren und Abschiebungen beschleunigt werden müssen und auch Verordnungen im Bau- und Brandschutz mal etwas flexibler handhaben.
Und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass es dann vielleicht besser ist, eine Übergangsbestimmung zu machen, dass der Brandschutz und die Geländerhöhe und was man noch alles inzwischen geregelt hat und die Wärmedämmung und vieles andere jetzt mal hinten anstehen kann, wenn wir dazu zu einer vernünftigen Unterbringung kommen.
Und das von einer Physikerin. Angela Merkel wird ja gelegentlich vorgeworfen, zögerlich zu handeln und keine Visionen zu entwickeln. Aber jetzt will sie beweisen, dass sie auf jeden Fall motivieren und Mut machen kann. 800.000 neue Flüchtlinge in diesem Jahr, das sei eine nationale Aufgabe.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Und das soll jetzt schnell gehen. Den Kommunen stellt Merkel schon mal mehr Geld in Aussicht. Weitere Entscheidungen könnten am Wochenende innerhalb der Regierung fallen. Nächste Woche zusammen mit den Ländern und danach beim Flüchtlingsgipfel mit fast allen Beteiligten.
Die Kanzlerin und ihr Umgang mit der Flüchtlingskrise. Dazu nun ein Kommentar von Robin Lautenbach vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Als Angela Merkel die Flüchtlingsunterkunft in Heidenau besuchte, wurde sie vom rechtsextremen Mob persönlich angepöbelt. Vielleicht war das ein Anstoß. Heute jedenfalls zeigte die Kanzlerin Flagge und sie übernahm das Steuer in der Flüchtlingsfrage. Den Rassisten tritt sie unmissverständlich entgegen. Keine Spur von Verständnis, so ihre knappe Formel. Richtig so. Bemerkenswert aber ist, dass Merkel in der Flüchtlingskrise tatsächlich so etwas wie eine politische Vision entwickelt. Das hatte man ihr bislang nicht zugetraut. Ihre Vision ist ein Bild von Deutschland. Ausgestattet mit den Werten des Grundgesetzes kann dieses Land auch schwere Krisen meistern. Von Wiedervereinigung bis Flüchtlingsfrage. Wir schaffen das. Das ist die Ansage. Damit spricht sie den Deutschen Mut zu. Denen, die sich vor der schieren Zahl der Flüchtlinge ängstigen. Ebenso wie denen, die rechtsextreme Gewalt fürchten. Doch Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie bei allen Visionen sich nicht auch um die Details kümmerte. Von der deutschen Bauordnung bis zum Druck auf unsolidarische EU-Länder. Auch das ist richtig. In der Flüchtlingsfrage wird es nicht die eine einfache Lösung geben. Merkel hat heute für ihre Verhältnisse emotional und energisch formuliert. Sie hat die Flüchtlingskrise als das angenommen, was es ist. Die größte Herausforderung Deutschlands und Europas seit langem.
Robin Lautenbach kommentierte: So schlecht kann es denen ja gar nicht gehen. So hört man es von manchem, der neu angekommene Flüchtlinge mit vermeintlich teurem Smartphone in der Hand sieht. Doch das ist sehr kurz gedacht. Mit Luxus hat das nichts zu tun, sondern auf der Flucht ist ein Smartphone überlebenswichtig, und zwar nicht nur, um Kontakt zur Familie zu halten, sondern auch, um an Informationen zu gelangen. Zum Beispiel in dieser elektronisch verbreiteten Werbebroschüre eines Schleppers. Und darin ist genau erklärt, wie man per Schiff, per Eisenbahn und zu Fuß von Izmir in der Türkei nach Deutschland gelangt und sogar, was das kostet. Marie von Manigrott, Ellen Trapp und Marwan Salama über digitale Flüchtlingshilfe von Gutmeinenden, aber auch von Geschäftemachern.
Hier haben wir ein Angebot für $1,200 pro Person.
Ein Angebot für arabisch sprechende Flüchtlinge auf Facebook. Nach kurzer Suche, wir finden viele davon. Es geht um die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Makaber, je mehr Leute auf einem Boot sind, je größer also die Lebensgefahr, desto billiger wird's, heißt es hier. Wir rufen einen Schlepper an.
Hallo, assalamu alaikum.
Es scheint sehr einfach. Er erklärt uns, wir sollen das Geld in seinem Büro in Istanbul einzahlen und der nächste freie Platz in einem Boot Richtung europäisches Festland sei unserer. Genau auf diesem Weg kommen viele über die Türkei nach Griechenland, wie wir auf Bildern sehen, die uns ein Flüchtling auf seinem Handy zeigt. Alles, was er erlebt, teilt er mit seinen Freunden über WhatsApp. Mustafa ist aus Syrien geflohen, will nicht erkannt werden aus Angst vor dem syrischen Geheimdienst. Spätestens bei der Ankunft in Griechenland ist digitaler Orientierungssinn gefragt. Rund 2000 Kilometer sind es von hier nach Deutschland. Wir treffen junge Syrer, die uns erklären, wie sie von nun an ihre Flucht planen. Wir haben viele Freunde überall in der Welt. Sie alle helfen uns über WhatsApp, Viber oder Facebook. Und sein Freund ergänzt: Es gibt Gruppen bei Facebook, die uns den Weg weisen, die die Route erklären. Die beiden holen sich als erstes eine griechische Telefonkarte für das Internet. Das Handy ist für sie alles. Überlebenswerkzeug, Kompass und Kontakt zur alten und zur neuen Welt, in der man sich zurechtfinden muss, immerhin in der eigenen Sprache. Bei WhatsApp, bei Facebook. Sogar Hilferufe landen nicht im Daten-Nirvana. Posts wie dieser: Menschen sind auf einer griechischen Insel gestrandet am 26. August, bitten sie um Hilfe. Ein anderer antwortet prompt mit zwei Notrufnummern in Griechenland. Ihr gehört eine Handynummer davon. Sie bekommt Hilferufe und leitet diese an die Küstenwache weiter. Hier die SMS von der Insel mit dem Standort und ein paar Infos wie etwa: Es seien Kinder dabei, die Not sei groß. Ich kriege fortlaufend Nachrichten. Es ist unmöglich, alle zu beantworten. Ich kann mich nur um die ganz schlimmen Fälle kümmern. Die griechische Küstenwache hat die Menschen von der kleinen Insel gerettet, dank Handy. Während wir bei der Helferin sind, laufen ständig neue Hilferufe ein. In jedem Land, meist kurz hinter der Grenze, kaufen sich die Flüchtlinge SIM-Karten, um in das Internet zu kommen. Es wird gepostet, auch um Gefahren zu vermeiden. Hier wird erklärt, wie man die griechisch-mazedonische Grenze übertritt, ohne der Polizei aufzufallen. Oder dieser Post, ein Video in Mazedonien am grenznahen Bahnhof aufgenommen. Ein Flüchtling erklärt: Von hier aus können wir mit dem Taxi bis zur serbischen Grenze fahren, für 100 Euro. Auf Facebook finden wir Telefonlisten mit Fahrerangeboten.
Von Serbien nach Deutschland, von Budapest nach Deutschland, nach Österreich, Serbien.
Und so weiter, so geht es bis nach Deutschland. Wie am Ende für Mustafa. Er hat den ganzen Weg erfolgreich mit seinem Handy bestritten. Nur die Erfahrung mit den Schleppern macht ihm zu schaffen. Er zeigt uns ein Video aus Ungarn. Hier haben sie einem Schlepper $250 pro Person gegeben, um nach Budapest zu fahren. Er habe das Geld eingesteckt und sei weggerannt. Auch diese Erfahrung teilt er mit seinen Freunden über das Internet und warnt somit auch vor den Verbrechern, die vom Leid der Flüchtlinge profitieren.
Tja, eine völlig neue Realität. Viele Flüchtlinge landen auch im französischen Calais und Frankreichs Premierminister Valls hat sich heute gemeinsam mit EU-Politikern die Lage vor Ort angeschaut. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Susanne Daubner.
Dabei sicherte der Vizepräsident der EU-Kommission Timmermans der französischen Regierung 5 Millionen Euro für ein neues Flüchtlingslager zu. Vom kommenden Jahr an soll es 1.500 Menschen Platz bieten. Von Calais aus wollen viele Flüchtlinge über den Eurotunnel oder Fähren illegal nach Großbritannien gelangen. Mit einer Feierstunde ist in Berlin an die Unterzeichnung des deutsch-deutschen Einigungsvertrages vor 25 Jahren erinnert worden. Bundesinnenminister de Maizière würdigte das 900 Seiten dicke Abkommen als eine unterschätzte Großtat der Geschichte. Der vom damaligen Bundesinnenminister Schäuble und DDR-Staatssekretär Krause unterzeichnete Vertrag besiegelte juristisch die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Geregelt wurden darin so umstrittene Punkte wie das Abtreibungsrecht oder der Umgang mit den Stasi-Akten. Der Führungsstreit in der Gewerkschaft der Lokführer eskaliert. Mehrere frühere Amtsträger wurden ausgeschlossen, darunter der ehemalige Vorsitzende Schell. Er hatte den ersten eigenen Tarifvertrag für Lokführer durchgesetzt, später aber den Kurs seines Nachfolgers Weselski scharf kritisiert. Begründet wurde sein Ausschluss mit ausstehenden Mitgliedsbeiträgen, in anderen Fällen mit gewerkschaftsschädigendem Verhalten. Nach dem Absturz der Börse in China sind 200 Menschen bestraft worden, denen die Schuld an den Kursverlusten gegeben wird. Die meisten von ihnen sind Internetnutzer, die angeblich Gerüchte verbreitet haben. Das ist seit 2 Jahren strafbar. Andere Beschuldigte sind 4 Wertpapierhändler, ein Mitarbeiter der Börsenaufsicht und ein Journalist. Die Turbulenzen in China bleiben das beherrschende Thema an der Börse. Dazu jetzt aus Frankfurt Anja Kohl.
Chinas Regierung übt sich in Aktionismus. Das Gefühl der Unsicherheit wird dadurch nicht geringer. Wohin steuert China? Mit aller Macht oder doch nur noch mit begrenzter Kontrolle? Denn immer deutlicher wird, Finanzmärkte lassen sich nicht knebeln. Mit einem Verlust von gut 9% war der August für den DAX der schwächste Börsenmonat seit 4 Jahren. Das Vertrauen in die zukünftige wirtschaftliche Stärke Chinas ist angeknackst. Rund 80% Gewinn brachten 4 Jahre Aufschwung den Anlegern. Von nun an aber sind Aktien keine Selbstläufer mehr. Die deutschen Autobauer spüren schon jetzt, dass die Nachfrage in China nachlässt. Der VDA, Verband der deutschen Automobilindustrie, senkte heute seine China-Prognose. Bisher rechnete er mit einem Absatzplus von 6%, nun von nur noch maximal 4%. China schalte einen Gang zurück, heißt es, bleibe jedoch auf Kurs. In Deutschland und Europa sind die Geschäfte der Autobauer deutlich angesprungen. Bislang kann das ihre Einbußen in China kompensieren.
Und hier die Schlusskurse. Der DAX gab nach auf 10.259 Punkte und der Dow Jones auf 16.528.
Solche Bilder aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die erinnern natürlich unwillkürlich an den blutigen Aufstand auf dem Maidan vor etwa 1,5 Jahren. Straßenschlachten lieferten sich aber heute radikale Demonstranten mit der Polizei, und zwar nachdem vor dem Parlament ein Sprengsatz explodiert war. Mindestens ein Mensch wurde getötet, etwa 100 wurden verletzt. Und gegen den erbitterten Widerstand rechtsnationalistischer Parteien hatte das Parlament vorher mehr Autonomierechte für die Rebellengebiete im Osten des Landes gebilligt. Die Gefahr aber ist, dass der Bestand des Staates der Ukraine von 2 Seiten bedroht wird. Von den von Russland unterstützten Separatisten im Osten und von den Ultranationalisten im Westen. Birgit Firnig über die Ereignisse heute in Kiew.
Der Angriff rechtsextremistischer Parteien auf das ukrainische Parlament, den ganzen Tag über das beherrschende Thema im russischen Fernsehen. Während die Abgeordneten in der Rada über einen Sonderstatus des Donbass debattierten, versammelten sich vor dem Gebäude hunderte Anhänger des rechten Sektors und der oppositionellen nationalistischen Swoboda-Partei. Als dann eine klare Mehrheit der Parlamentarier in erster Lesung für ein Gesetz stimmte, das den umkämpften Gebieten in der Ostukraine mehr Rechte zubilligt, entlud sich draußen die Wut der Demonstranten. Bei einer Explosion einer Handgranate wurden etwa 100 Menschen verletzt und ein Polizist getötet. Den Anhängern des rechten Sektors geht die geplante Verfassungsreform zu weit. Aufgebracht nannten sie sie einen Kniefall vor Russlands Präsidenten Putin. Derartige Zugeständnisse an die Rebellen bedrohen aus ihrer Sicht die Souveränität der Ukraine. Und so kritisierten auch Abgeordnete der Swoboda-Partei die größere Autonomie für den Donbass scharf, obwohl diese zu den Kernforderungen des Minsker Abkommens gehört. Die geplante Verfassungsreform soll den Regionen Donetsk und Lugansk unter anderem das Recht geben, eine Volkspolizei zu gründen. Wie um zu beschwichtigen, erklärte Präsident Poroschenko am Abend: Die heutige Abstimmung ist nicht endgültig, aber sie gibt der ukrainischen Diplomatie wieder Raum. Für die endgültige Abstimmung Ende 2015 brauchen wir 300 Stimmen. Und ich versichere Ihnen, dass alles von den Entwicklungen im Donbass und von der Frage abhängt, ob sich Russland ans Minsker Abkommen hält. Für Präsident Poroschenko ist die Situation auch deshalb heikel, weil viele Freiwillige an der Front aus dem nationalistischen Lager stammen. Schon im Juli warfen ihm Anhänger des rechten Sektors bei einer Demonstration in Kiew Verrat an den Idealen des Maidans vor. Schon damals erklärten sie, den Druck auf Poroschenko erhöhen zu wollen. Das haben sie dann heute getan.
Die Terrormiliz Islamischer Staat versucht offenbar weiter, antike Tempel in Syrien zu zerstören. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Einwohner des modernen Teils von Palmyra berichten von einer gewaltigen Explosion in der antiken Ruinenstadt nordöstlich von Damaskus. Die IS-Milizen behaupten, sie hätten den Baal-Tempel gesprengt, eines der bedeutendsten antiken Bauwerke der arabischen Welt. Die Antikenbehörde sagte dagegen, das Ausmaß der Schäden sei noch unklar, weil der Tempel nicht zugänglich sei. US-Präsident Obama hat den höchsten Berg Nordamerikas umbenennen lassen. Kurz vor einer Reise nach Alaska verfügte er, dass der dortige Mount McKinley künftig wieder Denali heißen wird. In der Sprache der Ureinwohner bedeutet das der Große. Seit 1898 war er nach dem US-Präsidenten William McKinley benannt. Über den Namen des Berges war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gestritten worden. Fußballnationalspieler Julian Draxler wechselt von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg. Dort soll er den zu Manchester City gewechselten Fußballer des Jahres Kevin De Bruyne ersetzen. Mit geschätzten 35 Millionen Euro Ablösesumme ist Draxler der teuerste Einkauf in der VfL-Geschichte. Bei einem Waldbrand in der nordwestspanischen Region Galicien sind innerhalb weniger Stunden mindestens 2000 Hektar Wald und Ackerland vernichtet worden. Das Feuer war gestern aus ungeklärter Ursache in der Provinz Orense ausgebrochen. Die Bewohner mehrerer Dörfer mussten ihre Häuser verlassen. Inzwischen konnte die Feuerwehr die weitere Ausbreitung der Flammen stoppen.
So, und zum Schluss kommen wir noch einmal auf das Thema Flüchtlinge zurück, und zwar mit einer Geschichte, die Mut macht und die auch zeigt, dass Deutschland hinschaut. Zweimal haben wir in der vergangenen Woche über die Al-Mustafas berichtet. Nach zweimonatiger Irrfahrt war diese Familie aus Syrien im Aufnahmelager Friedland angekommen. In der völlig überfüllten Einrichtung mussten die Al-Mustafas dann auf diesem Flur kampieren. Nach unseren Berichten in den Tagesthemen meldeten sich aber viele Zuschauer und sie boten Hilfe an. Jetzt hat diese Familie ein neues Obdach gefunden. Bei Menschen, die selbst einmal Flüchtlinge waren, zu einer ganz anderen Zeit, unter ganz anderen Umständen, aber doch auch auf der Flucht. Christina von Sass über eine Flüchtlingsgeschichte, die zumindest vorläufig gut ausgegangen ist. Warum? Weil helfen hilft.
Eine Fahrt durch Deutschland und in ein neues Zuhause. Sie floh vor vielen Jahren aus der DDR in den Westen, er vor zwei Monaten vor den Bomben in Damaskus, mit seiner Frau und den zwei Kindern. Die Flüchtlinge von einst helfen nun denen von heute. Friedland heute Morgen, 8:20. Dieter Mann und ihrer Schwarz sind gekommen, um die Familie Al-Mustafa abzuholen.
Good morning, welcome in Germany.
Dieter Mann war vor 23 Jahren selbst hier, auf der Flucht von Ost- nach West-Berlin über das damalige Grenzdurchgangslager Friedland.
Ja, das Lager war leer, als ich hier ankam. Und man konnte auch sofort die Formalitäten erledigen.
Ganz anders als heute, bei vierfacher Überbelegung.
Also ich bin so entsetzt und das tat mir so leid. Und deswegen nehme ich die Familie auch mit. Es kann nicht sein, dass die Familie nach so einer Odyssee, die sie hinter sich haben, hier auf dem Fußboden schlafen. Und Tag und Nacht gehen Leute vorbei. Ja? Die haben ja nicht mal ein stilles Eckchen für sich. Das ist ja ein Durchgangsraum. Also schlimmer kann ich es mir gar nicht vorstellen.
Für die Familie aus Syrien ist es ein freudiger Tag. Aber auch ein Tag, der aufwühlt. Damaskus ist eine wunderschöne Stadt. Vielleicht kannst du eines Tages zurückgehen, so Gott will. Ihren Asylantrag konnten die Al-Mustafas bislang noch gar nicht stellen, wegen Überlastung der Behörden. Nach Berlin dürfen sie trotzdem mit einer Ausnahmegenehmigung. Dort kommen sie für die nächsten Wochen in einer Wohnung von Dieter Mann und ihrer Schwarz unter. Als Kurden waren Faer und seine Familie in Syrien in Lebensgefahr. Sie haben uns angerufen und gesagt, auf euer Haus ist eine Bombe gefallen. Es ist komplett zerstört.
Completely destroyed.
Ja, destroyed.
Im Mai war das und im Juni machte sich die Familie auf den Weg. Über die Türkei, Griechenland und die sogenannte Balkanroute bis nach Deutschland. Auf der Flucht traumatische Erlebnisse.
Our boat is,
unser Boot kenterte und wir fielen alle ins Wasser. Gott sei Dank hatten wir Rettungswesten an. Aber meine Kinder hatten so eine Angst, sie schrien vor lauter Panik. Die Flucht der Al-Mustafas hat jetzt ein Ende. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlins Westen sollen sie erst mal zur Ruhe kommen. Hier haben sie ihr eigenes Bad, können selber kochen. Ihrer Schwarz hofft, dass es ihr andere gleich tun.
Guck doch mal, macht es doch einfach mal nach, wenn ihr Platz habt, wenn ihr Räume übrig habt. Dann holt doch Flüchtlinge und gebt ihnen einen Platz und helft ihnen. Und ja.
Buthaina und ihr Bruder können zwar in Berlin noch nicht zur Schule gehen, aber Dieter Mann und seine Frau wollen sich erkundigen, welche anderen Angebote es für die Familie geben könnte. Faer und seine Frau wünschen sich jetzt vor allem eins, Sicherheit. Unser altes Leben haben wir verloren. Jetzt wünschen wir uns ein Leben in Frieden. Für den Moment genießt die Familie einfach nur die Ruhe und freut sich jetzt auf den Start in ein neues Leben.
So, und also, wer Flüchtlingen helfen und dann auch spenden möchte, der kann dies tun. Und zwar unter dem Stichwort ARD-Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder unter spendenkonto-nothilfe.de. Auf geht's. Zum Schluss aber noch der Blick auf das Wetter. Carsten Schwanke, was haben wir morgen zu erwarten?
Ein ganz anderes Wetter als das, was wir aus den letzten Wochen eigentlich kennen. Der Hochsommer, er verschwindet, aber er muss herausgeprügelt werden aus Deutschland, aus Mitteleuropa. Und schon jetzt sieht man, kann man erahnen, wo heute Nachmittag die Kaltfront lag. Das hier sind die Blitzeinschläge hier markiert, also vor allem westlich von uns. Und im Verlauf des Nachmittags und vor allem des Abends haben sich entlang dieser Linie teilweise sehr kräftige Gewitter gebildet, vor allem hier über Südfrankreich, auch über den Pyrenäen, aber doch auch über der Deutschen Bucht und im Nordwesten Deutschlands gab es ein Gewitter, genauso wie übrigens aktuell hier im Westerzgebirge. Im Nordwesten Deutschlands kam dabei sogar einiges an Regen herunter. Auf der Nordseeinsel Jüst fiel innerhalb von einer Stunde 37 Liter Regenwasser und auf Norderney gab es mit 96 Kilometer pro Stunde schwere Sturmböen. Noch wilder tobten allerdings die Unwetter über Südfrankreich. Vor allem was den Wind angeht, in Le Montat wurden 152 Kilometer pro Stunde gemessen. Und diese Gewitter hier, die kommen morgen vor allem zu uns nach Deutschland und beenden den Hochsommer. Jetzt aktuell in der Nacht geht es eigentlich schon los. Vor allem in der zweiten Nachthälfte werden hier im Südwesten die ersten weiteren Gewitter ankommen. Und diese werden sich dann am Vormittag richtig formieren. Morgen Vormittag dann vor allem im Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, auch im südlichen NRW teilweise kräftige, unwetterartige Gewitter, vor allem auch mit Starkregen. Die stärksten Windböen, die Sturmböen, teilweise auch in Orkanstärke, die erwarten wir dann für den späteren Nachmittag, besonders für Sachsen und für Bayern, wenn dann nämlich hier die Gewitter, die stärkeren Gewitter von West nach Ost durchrauschen. Davor wird es im Südosten Deutschlands noch einmal ziemlich warm, sommerlich warm mit 30 bis 33, 34 Grad. Dahinter kommt allerdings die Herbstluft an mit nur noch 16 bis 19 Grad. Der Wind weht dann hier auch schon aus nordwestlicher Richtung mit Stärke 4 bis 6 im Nordwesten Deutschlands. In den nächsten Tagen, wie gesagt, ganz anderes Wetter. Am Mittwoch und am Donnerstag besonders südlich der Donau weiterhin eher stärkerer Regen, sonst auch mal trockene Pausen und nur einzelne Schauer, auch vereinzelt mal ein Gewitter. Vor allem aber ja, September-Temperaturen mit 18 bis 22 Grad.
Carsten, ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie die Reportage Die Illusion der Chancengleichheit, wie der Geldbeutel über Studium und Karriere entscheidet. Gegen 0 Uhr meldet sich dann Charlotte Mayhoff mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.